Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal im Mittelpunkt aus dem alttestamentlichen Buch Hiob, die Kapitel 9 und 10. Und hier zur Erinnerung ganz kurz zusammengefasst die Ausgangslage. Hiob hat Besuch bekommen von drei Freunden, die ihm gegenüber nicht nur ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen wollen, sondern denen das Schicksal Hiobs auch wirklich an die Nieren geht. Denn Hiob hat seine 7 Söhne und seine 3 Töchter verloren, außerdem fast seinen ganzen Besitz und dann auch noch seine Gesundheit. Geschwüre bedecken seinen Körper vom Scheitel bis zur Sohle. Wovon weder Hiob noch die Freunde etwas ahnen, hinter all dem steckt der Satan, der Hiobs Glaube und seine Rechtschaffenheit auf die Probe stellen will. Nachdem Hiobs Freund Eliphas in einer Rede verschiedene Vermutungen geäußert hat, warum Hiob so viel Leid ertragen muss, hat dieser ihm ebenfalls mit einer Rede darauf geantwortet. Nein, so die klare Aussage Hiobs, ich habe Gott gegenüber nicht gesündigt. Was ich zurzeit durchmachen muss, kann nichts mit meinem Verhalten zu tun haben. Bildad, der zweite Freund Hiobs, kann über diese innere Einstellung seines Freundes, über seine scheinbare Dickköpfigkeit jedoch nur staunen. »Wie lange willst du so reden?« will er von ihm wissen. »Und wie lange sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du etwa, dass Gott Unrecht richtet?« Oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Und dann verweist Bildad auf die Väter im Glauben, die doch auch schon erkannt haben, das Leben eines Gottlosen ist geprägt von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit. Aber diejenigen, die auf Gott vertrauen, denen wird Gott Freude und ein gutes Leben schenken. Mit anderen Worten, auch Bildad ist davon überzeugt, dass sich Hiob gegen Gott versündigt hat. Der Verlust seiner Kinder und seines Besitzes, sowie die Geschwüre, die ihn plagen, das alles sind ganz offensichtlich Folgen seines sündhaften Verhaltens. So meint Bildad. In den nun vor uns liegenden Kapiteln 9 und 10 gibt Hiob ihm allerdings Kontra. Interessant für uns als Bibelleser ist die Art und Weise, wie Hiob sich äußert. Noch mehr als vorher spürt man sein Verlangen nach Solidarität und Beistand. Wenn seine Freunde ihm schon keine Antwort darauf geben können, warum Gott ihm so viel Leid zumutet, dann sollen sie doch wenigstens zu ihm halten und nicht noch auf ihm herumhacken. Des Weiteren macht Hiob deutlich, dass er sich keineswegs für einen vollkommenen Menschen hält. Ja, ihm ist auch bewusst, dass er sich vor Gott nicht selbst verteidigen kann, weil Gott in seiner Reinheit und Majestät immer unerreichbar weit über dem Menschen steht. Aus diesem Grund sehnt sich Hiob nach einer Person, die ihn vor Gott vertreten könnte und die als Fürsprecher für ihn eintritt. Können Sie verstehen, liebe Hörer, dass ich an diesem Punkt das Gefühl habe, mein Herz beginnt zu pochen? Hiob, dieser Mann, der möglicherweise zur Zeit Jakobs, des Stammvaters Israels, gelebt hat, sehnt sich nach einem Fürsprecher, der vor Gott für ihn eintritt. Diese Sehnsucht durchzieht meines Erachtens das ganze Alte Testament und findet schließlich rund 1800 Jahre später in Jesus Christus ihre Erfüllung. Im 1. Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ich hoffe, dass Ihr Interesse nun geweckt ist für Hiobs Antwortrede an seinen Freund Bildad. Am Anfang von Kapitel 9 des Hiob-Buches wird berichtet, Hiob antwortete und sprach, »Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott.« Hiob stimmt seinem Freund Bildad also zu, dass es sich für einen Menschen nicht gehört, vor Gott auf dem eigenen Recht zu beharren. Denn ein solches Verhalten ist im Grunde einfach respektlos. Aber was soll Hiob denn machen? Er kann doch nicht so tun, als ob er der allergrößte Sünder sei, obwohl es doch nicht stimmt. Und vor allem, Wie kann Hiob überhaupt Gehör finden beim Allerhöchsten, der als einziger bestätigen könnte, dass Hiob völlig schuldlos ist an seinem Elend? Fast schon ein wenig resigniert stellt Hiob fest, ich lese weiter ab Vers 3, hat er, gemeint ist der Mensch, hat er Lust, mit ihm, also mit Gott, zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Gott ist weise und mächtig. Wem ist's je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat? Hiob wehrt sich also gegen den Vorwurf seines Freundes Bildad, er würde sich Gott gegenüber respektlos verhalten. »Wie lange sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren?« hatte Bildad ihn gefragt. Dabei ist sich Hiob sehr wohl bewusst, dass er von Gott nichts einfordern kann, auch wenn er sich nichts sehnlicher wünscht, als von Gott bestätigt zu bekommen, dass all sein Leid nichts zu tun hat mit seinem eigenen Verhalten. Weiter ab Vers 5. Hier malt Hiob seinen Zuhörern die Größe Gottes vor Augen, indem er ihn als den großen Schöpfergott beschreibt. Er versetzt Berge, ehe sie es inne werden. Er kehrt sie um in seinem Zorn. Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass ihre Pfeiler zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf, und versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen sind. Man merkt, Hiob hat sich viel Gedanken gemacht über Gott. Überall in der Schöpfung sieht er gewissermaßen Gottes Handschrift. Spontan fühle ich mich erinnert an einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Dort heißt es, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Gottes ewige Kraft und Gottheit, die nimmt Hiob tatsächlich wahr. Aber wie steht es mit Gottes Güte und Barmherzigkeit, die doch auch zu seinem Wesen dazugehören? Nun, in dieser Hinsicht ist Hiobs Erkenntnis wirklich noch ausbaufähig. Denn ab Vers 11 unseres Bibeltextes schildert Hiob seinen Eindruck, dass Gott kein großes Interesse an ihm habe. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich's merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen, was machst du? Gott wehrt seinem Zorn nicht. Unter ihn mussten sich beugen die Helfer Rahabs. Wie sollte dann ich ihm antworten und Worte finden vor ihm? Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Soweit die Verse 11 bis 17. Was die Güte und Barmherzigkeit Gottes anbelangt, so ist das Bild, das sich Hiob von ihm macht, wirklich korrekturbedürftig. Ansonsten staune ich darüber, wie viel Hiob zu seiner Zeit bereits über Gott wusste. Während viele heidnische Völker die Sterne am Himmel wie Götter verehrten, betrachtet Hiob sie ganz nüchtern als etwas von Gott Geschaffenes. Und in einer Zeit, in der goldene Kälber und Hausgötter anscheinend Hochkonjunktur hatten, weiß Hiob, dass ein Mensch Gott normalerweise nicht sehen und anfassen kann. Er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, so haben wir es in den gerade vorgelesenen Versen gehört. Aber was nützt dieses Wissen über Gott, wenn die drängendsten Lebensfragen unbeantwortet bleiben? Und die drängendste Lebensfrage für Hiob lautet nun einmal, warum lässt Gott mich so leiden? Weiter ab Vers 18. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt, er hat sie. Geht es um Recht, wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Aufgrund dieser Verse bekommt man den Eindruck, dass bei Hiob in seiner schwierigen Situation Herz und Verstand im Widerstreit liegen. Einerseits weiß Hiob mit dem Verstand, vor Gott kann ich mich nicht rechtfertigen. Er ist heilig und steht in jeder Hinsicht über mir. Doch, wie wir später noch sehen werden, ist Hiob nicht der Typ von Mensch, der wie Paulus sagen würde, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Solch ein Spruch würde Hiob wohl niemals über die Lippen kommen. Sondern sein Herz sagt zu ihm, du hast nichts getan, was Gott einen Anlass gegeben haben könnte, dir so viel Leid zuzufügen. Ich finde es gut, dass dieser Widerstreit zwischen Herz und Verstand in unserem Bibeltext so ungeschminkt wiedergegeben wird. Denn als Christ weiß ich auch, dass ich, gemessen an Gottes Maßstäben, niemals an ihn heranreichen kann. Andererseits weiß mein Herz recht genau, ob mich eine ganz konkrete Sünde von Gott trennt oder ob mein Verhältnis zu ihm grundsätzlich in Ordnung ist. Und zwar in dem Wissen, dass Jesus Christus mir meine Sünde vergibt und dass er, wie vorhin schon erwähnt, als Mittler, als mein Fürsprecher vor Gott für mich eintritt. Menschen, die meinen, ohne Jesus als Mittler auskommen zu können, hört man unterdessen manchmal sagen, wenn ich eines Tages im Jenseits vor Gott stehe, dann werde ich ihm mal tüchtig meine Meinung sagen. Das halte ich für eine grobe und ganz gefährliche Selbstüberschätzung. Denn wenn es erst einmal so weit ist, davon bin ich fest überzeugt, dann wird niemand vor Gott die große Klappe riskieren. Es ist schon viele Jahre her, da habe ich mich regelmäßig mit einer Gruppe von Geschäftsleuten zum Volleyballspielen getroffen. Einer von den Männern gehörte zwar zu einer christlichen Gemeinde, aber mir gegenüber ließ er immer wieder durchblicken, dass er vom christlichen Glauben nichts halte. Weil er wusste, dass ich Pastor bin, war ich für ihn so etwas wie ein rotes Tuch. Wann immer wir gegeneinander spielten, bedeutete es für ihn eine richtige Schmach, wenn er dann zum unterlegenen Team gehörte. Einmal raunzte er mich anschließend in der Umkleidekabine an. »Ich habe heute im Radio deine Morgenandacht gehört, von wegen, dass alle Menschen Sünder sind und dass sie Jesus Christus brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Ich halte das für ausgemachten Quatsch. Alles, was die Menschen brauchen, dafür müssen sie untereinander sorgen. Nimm mich als Beispiel. Mit meiner Firma sorge ich dafür, dass andere Arbeit haben, dass sie sich ihre Frühstücksbrötchen kaufen und mit ihrer Familie in den Urlaub fahren können. Das ist es, was die Menschen brauchen, und keinen Jesus, der sie lieb hat. Tja, was antwortet man einem solchen Sportsfreund, wenn sich noch ein Dutzend weiterer Männer in der Umkleidekabine aufhält und gespannt zuhört? Von einigen wusste ich, dass sie Christen sind, während andere eher eine kritische Haltung zum Glauben hatten. Nun, meine Antwort damals hat weder die einen noch die anderen so richtig beeindruckt, was aber nicht nur an mir gelegen hat, sondern auch an der unfreundlichen Art meines Gegenübers. Ungefähr ein Jahr später kam es noch einmal zu einem ähnlichen Gespräch in der Umkleidekabine. Der besagte Kumpel war diesmal allerdings nicht dabei. Der saß nämlich wegen verschiedener Delikte im Gefängnis. Unter anderem wegen Steuerhinterziehung und weil er seine Beschäftigten um viel Geld gebracht hatte. »Ich glaube nicht, dass Gott darüber begeistert sein wird«, meinte einer aus unserer Volleyballgruppe. »Statt als Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass sich andere ihre Frühstücksbrötchen kaufen können, hat er sie ihnen vom Tisch geklaut.« Und ein anderer Mann, den ich aus meiner Gemeinde kannte, fügte hinzu, »In seiner Haut möchte ich nicht stecken«, wenn ich eines Tages vor Gott stehe. Gerade dieser letzte Satz machte mich ziemlich betroffen, denn ich merkte, wie viele unterschiedliche Vorstellungen über Gott als Richter kursieren. Die einen machen ihn zu einer Witzfigur, der man tüchtig die Meinung sagen kann, während die anderen einen gnadenlosen Richter vor Augen haben, der mit den Menschen kein Mitleid kennt. Hiob, um wieder auf unseren Bibeltext zurückzukommen, Hiob gehört offenbar eher zu dieser zweiten Sorte Mensch, denn er traut Gott sehr viel Härte zu. Hören Sie dazu die Verse 21 bis 31. Hiob spricht, »Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er, Gott, bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben, und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Meine Tage sind schneller gewesen als ein Läufer. Sie sind dahin geflohen und haben nichts Gutes erlebt. Sie sind dahin gefahren wie schnelle Schiffe, wie ein Adler herabstößt auf die Beute. Wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen und mein Angesicht ändern und heiter bleiben, so fürchte ich doch wieder all meine Schmerzen, weil ich weiß, dass du mich nicht unschuldig sprechen wirst. Ich soll ja doch schuldig sein. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und reinigte meine Hände mit Lauge, so wirst du mich doch eintauchen in die Grube, dass sich meine Kleider vor mir ekeln. Soweit die Verse 21 bis 31. Es ist schon erschreckend, dass die Verzweiflung Hiob dazu bringt, so über Gott zu reden. Aber wie es scheint, merkt Hiob selbst, dass seine Vorwürfe gegenüber Gott nicht so ganz gerechtfertigt sind. Vers 32 klingt fast wie ein Rückzieher oder wie ein Eingeständnis Hiobs, dass er mit seinen Worten übers Ziel hinausgeschossen ist. Er sagt, denn er, Gott, ist nicht ein Mensch wie ich, dem ich antworten könnte, dass wir miteinander vor Gericht gingen. Den ersten Teil dieses Satzes muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hiob sagt, er, gemeint ist Gott, er ist nicht ein Mensch wie ich. Und das bedauert Hiob, weil er sonst nämlich mit ihm auf einer Stufe stehen würde und besser mit ihm reden und notfalls auch streiten könnte. Hiobs Sehnsucht haben im Laufe der Zeit sicher bestimmt auch Millionen anderer Menschen verspürt. Und als Gott schließlich seinen Sohn als Mensch unter die Menschen sandte, da wurde aus diesem Traum Wirklichkeit. Im Philipperbrief heißt es dazu, Jesus, der ursprünglich in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Es nicht für einen Raub halten bedeutet hier, Jesus hat nicht selbstsüchtig wie an einem Raub daran festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Anders ausgedrückt, Gott wurde Mensch. Gott hat sich für uns klein gemacht, weil die riesige Kluft zwischen ihm und uns anders nicht zu überbrücken gewesen wäre. Dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, bedeutet aber nicht, dass sich Jesus auf das manchmal sehr niedrige Niveau von uns Menschen herabgelassen und wie alle anderen auch gesündigt hat. Dann nämlich könnte er allenfalls unser Kumpel, aber niemals unser Heiland sein. Deshalb heißt es im Hebräerbrief über Jesus Christus, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Hiob hätte uns sicher beneidet, wenn er damals gewusst hätte, dass Gott eines Tages seinen Sohn als Mensch unter die Menschen schickt und dass Jesus für ihre Sünden stirbt, um ihnen die Gerechtigkeit zuzusprechen, die sie vor Gott haben sollten. Hierzu abschließend noch ein Zitat aus dem Römerbrief. Dort heißt es in Kapitel 3, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hiob-Buch Kapitel 9. Die drei letzten Verse dieses Kapitels beschreiben noch konkreter, wonach Hiob sich sehnt. Nämlich, dass es doch zwischen uns, also zwischen Gott und Hiob, einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte, dass er seine Rute von mir nehme und mich nicht mehr ängstige. So wollte ich reden und mich nicht vor ihm fürchten, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Den hierzu passenden Vers aus dem Neuen Testament habe ich bereits ziemlich am Anfang dieser Sendung zitiert. Er lautet, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Oder, wenn Sie so wollen, ein Schiedsmann. Nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Wir erreichen nun das 10. Kapitel des Hiob-Buches und werden dort sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn für Hiob gibt es nicht diesen Schiedsmann, diesen Mittler zwischen ihm und Gott, den er sich so sehr wünscht. und deshalb versinkt Hiob wieder in seinem Leid und klagt ohne Ende. Hierzu die Verse 1 bis 4. Mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Gefällt dir's, dass du Gewalt tust und verwirfst mich, den deine Hände gemacht haben, und bringst der gottlosen Vorhaben zu Ehren? Hast du denn Menschenaugen oder siehst du, wie ein Sterblicher sieht? An dieser Stelle muss ich noch einmal kurz einhaken. Indem Gottes Sohn als Mensch auf diese Welt gekommen ist, hat er sich sozusagen in unsere Niederungen begeben. Aber nach seinem Tod und seiner Auferstehung ist er wieder zu Gott zurückgekehrt. Und dort kann er gewissermaßen Bericht erstatten, wie es so ist, als Mensch zu leben. Während Hiob noch zweifelnd Gott fragt, hast du denn Menschenaugen oder siehst du, wie ein Sterblicher sieht, so lautet die Antwort darauf inzwischen, ja, denn Jesus hatte Menschenaugen und ist mit offenen Augen durchs Leben gegangen. In ihm haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Weiter ab Vers 5. Der arme Hiob stellt Gott die Frage, oder ist deine Zeit wie eines Menschen Zeit, oder deine Jahre wie eines Mannes Jahre, dass du nach meiner Schuld fragst und nach meiner Sünde suchst, wo du doch weißt, dass ich nicht schuldig bin und niemand da ist, der aus deiner Hand erretten kann. Deine Hände haben mich gebildet und bereitet. Danach hast du dich abgewandt und willst mich verderben? Bedenke doch, dass du mich aus Erde gemacht hast und lässt mich wieder zum Staub zurückkehren. Hast du mich nicht wie Milch hingegossen und wie Käse gerinnen lassen? Du hast mir Haut und Fleisch angezogen, mit Knochen und Sehnen hast du mich zusammengefügt, Leben und Wohltat hast du an mir getan, und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Aber du verbargst in deinem Herzen, ich weiß, du hattest das im Sinn, dass du darauf achten wolltest, wenn ich sündigte, und mich von meiner Schuld nicht lossprechen. Wäre ich schuldig, dann wehe mir, und wäre ich schuldlos, so dürfte ich doch mein Haupt nicht erheben, gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend. Und wenn ich es aufrichtete, so würdest du mich ja jagen wie ein Löwe und wiederum erschreckend an mir handeln. Du würdest immer neue Zeugen gegen mich stellen und deinen Zorn auf mich noch mehren und immer neue Heerhaufen gegen mich senden. Warum hast du mich aus meiner Mutterleib kommen lassen? Ach, dass ich umgekommen wäre und mich nie ein Auge gesehen hätte. So wäre ich wie die, die nie gewesen sind, vom Mutterleib weg zum Grabe gebracht. Ist denn mein Leben nicht kurz? So höre auf und lass ab von mir, dass ich ein wenig erquickt werde, ehe denn ich hingehe und komme nicht zurück ins Land der Finsternis und des Dunkels, ins Land, wo es stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung. Und wenn's hell wird, so ist es immer noch Finsternis. Soweit die Verse 5 bis 22. Mir tut es richtig weh, Hiob so jammern zu hören. Mal macht er Gott diverse Vorhaltungen, dann nimmt er sich wieder ein bisschen zurück, weil er wohl einsieht, dass er eigentlich nicht das Recht hat, Gott anzuklagen. Ganz sicher fehlt es ihm ein Stück weit an Demut. Aber diese Eigenschaft wird er sich während seiner Leidenszeit noch aneignen, ebenso wie Geduld. Im neutestamentlichen Jakobusbrief wird Hiobs Geduld übrigens ausdrücklich erwähnt. In Kapitel 5 heißt es dort, »Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.« Diese Geduld wurde Hiob nicht in die Wiege gelegt, sondern er hat sie mühevoll erlernen müssen. Für manche Bibelleser erschreckend ist die Art und Weise, wie unverblümt Hiob immer wieder den Tod herbeisehnt. Aus christlicher Sicht sind seine Vorstellungen vom Tod allerdings fast schon naiv, als wäre der Tod so etwas wie ein tiefer Schlaf oder wie ein Zustand, in dem der Mensch kein eigenes Bewusstsein mehr hat. Andere Persönlichkeiten des Alten Testaments haben sich in schlimmen Situationen ebenfalls den Tod herbeigewünscht, der Prophet Elia zum Beispiel und auch Jona. Doch glücklicherweise erfüllt Gott nicht alle Wünsche. Hiob werden wir später in seiner zweiten Rede an Bildad noch sagen hören: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Also wird in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe Hiobs dritter Freund Zophar zu Wort kommen. Aber Sie ahnen es sicher schon, auch er wird es nicht schaffen, Hiob Trost zuzusprechen und ihm die Frage zu beantworten, warum er so leiden muss. Ich hoffe dennoch, dass Sie durch die Bibel wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.